Ich wundere mich jedes Mal, wenn wir ein Dach abreißen, was ein bisschen in die Jahre kommt, sonst würden wir das nicht abreißen, denke ich immer noch, wow, wie leidensfähig ist Deutschland. Weil da ist ja nichts. Da ist ja nichts, was den Innenraum von dem Außenraum in irgendeiner Form trennt. Also das heißt, da geht wirklich sehr, sehr viel Energie verloren.
Hurra, wir bauen! Der Podcast rund ums Bauen und Renovieren vom Family Home Verlag. Verliert euer Haus zu viel Wärme übers Dach? Solltet ihr euer Dach renovieren? Darüber reden wir in der heutigen Folge. Mein Name ist Monika Läufle, ich bin Chefredakteurin beim Family Home Verlag und mir gegenüber sitzt Michael Zimmermann. Er ist Dachdeckermeister und Vizepräsident des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte: Warum ist das Dach denn so eine entscheidende Drehschraube bei der Sanierung, vor allem bei der energetischen Sanierung?
Ja, hallo Monika. Zuerst einmal, ja, vielen lieben Dank, dass ich auch hier wieder mitwirken darf. Wenn wir uns mal so ein Gebäude angucken und dann stellen wir fest, dass da durchaus Parallelen gibt von dem einen zu dem anderen Gebäude. Eigentlich kann man sagen, jedes Haus hat vier Löcher.
Also das, die da wären.
Die da wären. Das erste Loch ist das Dach. Mhm. Das zweite Loch ist die Fassade, also die Wände. Das dritte Loch, das sind die Fenster und die Haustür. Und dann haben wir das vierte Loch, das ist der untere Gebäudeabschluss. Und diese Löcher gilt es zu stopfen, wenn wir über energieeinsparende Maßnahmen sprechen.
Weil da das Haus die meiste Energie einfach darüber verliert.
Da geht die meiste Energie verloren. Ich muss dazu sagen, als die meisten Häuser gebaut oder auch saniert wurden, war Wärmedämmung ja kein Thema, weil Energie nichts gekostet hat. Da hat man auf andere Dinge Wert gelegt. Das war einfach so. Heute sieht das ganz anders aus. Heute haben wir einen ganz anderen energetischen Standard, wenn wir über Neubauten sprechen. Aber wir reden ja hier über Bestandsgebäude in erster Linie. Und die meiste Energie, ich glaube, da erzähle ich auch kein Geheimnis, ja, die geht übers Dach verloren, weil warme Luft bekanntermaßen nach oben steigt. Also hier kommt noch eins hinzu, gerade wenn wir über Einfamilienhäuser sprechen oder auch meinetwegen Doppelhäuser, Mehrfamilienhäuser in Deutschland. Wir haben ja eine durchaus sehr bemerkenswerte Bauweise, wenn man das mal so sagen darf. Und zwar, wir bauen sehr massiv, also Betondecke als unterer Abschluss, dann werden Wände gemauert und Decken möglicherweise in Holz, aber auch sehr oft mit Beton gemacht, dann wird wieder weiter gemauert und dann, wenn es bauphysikalisch so richtig interessant wird, ja, dann wechseln wir die Konstruktionsart von massiv in Leichtbauweise.
Ja, also sprich Holz.
Ja, dann haben wir auf einmal sehr, sehr rudimentäre Wärmedämmungen in unseren Dächern drin, dann haben wir einen massiven Holzbalken, dazwischen liegt da irgendwie so ein bisschen lieblos, so ein bisschen Glaswolle, Mineral, wenn überhaupt, ja, und dann kommt wieder ein Holzbalken, dann liegt da irgendwie dann eine Dachlattung drüber und dann die Ziegeleindeckung. Also ich wundere mich jedes Mal, wenn wir ein Dach abreißen, was im Prinzip dann ein bisschen in die Jahre kommt, sonst würden wir das nicht abreißen, denke ich immer noch, wow, wie leidensfähig ist Deutschland, ja. Weil da ist ja nichts. Da ist ja nichts, was den Innenraum von dem Außenraum in irgendeiner Form trennt. Also das heißt, da geht wirklich sehr, sehr viel Energie verloren. Auch wenn jetzt zum Beispiel so eine Hauswand aus einem älteren Mauerwerk besteht und auch viel Energie verbraucht, weil viel Energie durchgeht, haben wir trotzdem irgendwie was Massives. Ja, wir haben da in irgendeiner Form einen gewissen Schutz. Der ist aber über die älteren Dächer überhaupt nicht vorhanden. Ja. Also ein gutes Dach hat ja drei Aufgaben zu erfüllen. Ja, dafür zu sorgen, dass die Wärme im Haus bleibt. Ja, und gleichzeitig Hitze und Lärm draußen bleiben.
Das und Wasser.
Und Wasser, Wasser ja, und Wasser. Das kommt noch mit dazu. Also ja, und da geht halt die meiste Energie verloren und da kommt die meiste Hitze, ja, und der meiste Lärm auch gleich wieder mit rein. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir bei den Dächern haben im Vergleich zu den Wänden.
Woran merke ich, dass es an der Zeit wäre, mein Dach zu renovieren oder zu sanieren?
Naja, wenn ich im Sommer im Prinzip anfange zu schwitzen, ohne Ende. Klar, irgendwann ist auch das bestgedämmte Dach überfordert. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn es zum Beispiel nachts mittlerweile dann irgendwann so warm wird, dass wir dann auch 25, 30 Grad haben, dann bringt mir die beste Dämmung auch nichts mehr. Das ist aber schon so ein Indikator, wenn es relativ schnell warm drunter ist oder wenn es sehr, sehr schnell kalt ist. Ja, und klar, wenn ich weiß, wann mein Dach saniert wurde, dann kann ich auch davon ausgehen, dass da relativ wenig in Richtung Wärmeschutz gemacht wurde. Wir haben irgendwann mal angefangen, so 82, ich glaube, das war so der Startschuss mit der ersten Wärmeschutzverordnung, als man sich tatsächlich auch im Weg gemacht hat, zu sagen, okay, wir müssen unsere Gebäude energiesparend bauen, damals gab es aber auch nicht unbedingt den ökologischen Gedanke, sondern wir haben einfach gemerkt durch die Ölkrise, dass wir abhängig sind. Da haben wir gesagt, wir müssen Energie einsparen. Heute machen wir das auch wieder aus dem Grund, aber es kommen noch ein paar andere Gründe mit dazu. Das war so der Startschuss, wo wir gesagt haben, ja, wir brauchen gewisse Standards. Und jedes Haus, was vorher gebaut oder saniert wurde, da kann man mal davon ausgehen, das sind energetische Vollkatastrophen.
Wenn ihr dann so ein Dach saniert, wie geht ihr vor? Was sind so typische Arbeitsschritte, damit man das Dach energetischer bekommt?
Ja, also wir müssen jetzt ein bisschen differenzieren. Also es gibt eine Bringschuld, also wenn wir heute ein Dach sanieren, dann müssen wir die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes einhalten. Früher war es die Energieeinsparverordnung, heute ist Gebäudeenergiegesetz. Die Werte haben sich im Prinzip nicht verändert. Das heißt, wenn ich heute das Dach neu mache, muss der Dämmstandard nach den Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes sein. Und das heißt, der U-Wert, das ist quasi eine bauphysikalische Kenngröße, die ausdrückt, wie viel Energie durch ein Bauteil hindurchgeht in einer gewissen Zeiteinheit. Je kleiner dieser Wert, desto besser die Energiebilanz. Ja, der U-Wert für zum Beispiel Steildächer, was der größte Anteil unserer Wohngebäude darstellt, darf maximal 0,24 sein. Das heißt also, wir reden da irgendwie über 16, 18 Zentimeter Standardwärmedämmung, Mineralfaser beispielsweise. Okay. Ja, wenn man jetzt ein bisschen mehr macht, als man muss, also quasi nach den Kriterien des BAFAs oder der KfW, also den U-Wert reduziert um etwas mehr als 40% und maximal dann zum Beispiel den U-Wert auf 0,14 reduziert, dann kommt man in den Genuss der Förderung. Das heißt also, wenn man solche Wärmedämmungen dann ausführt, dann weiß man, weil allein durch die Dämmstoffstärke reicht es nicht aus, nur die Sparrenhohlräume, das heißt also die Gefächer, ich hoffe, ich drücke mich jetzt nicht zu technisch aus, also die Hohlräume zwischen den Balken mit Wärmedämmung aufzufüllen, weil die bei den meisten Häusern einfach nicht hoch genug sind. Mhm. Früher wurde ein Haus gebaut nach statischen Kriterien. Da war es auch üblich, mal einen 12, 14 Zentimeter hohen Sparre zu verwenden. Mhm. Heute macht man die Holzkonstruktion mehr nach energetischen Gesichtspunkten. Da würde 12, 14 Zentimeter statisch reichen, aber wir machen 20 Zentimeter, um die Wärmedämmung reinzukriegen. Ja. So, das heißt also, wir müssen dann im Prinzip kombinieren. Also wenn man es richtig machen will, kombiniert man die Zwischensparrendämmung mit einer sogenannten Aufdachdämmung. Das ist dann zum Beispiel eine Zwischensparrendämmung, wäre eine Mineralfaser oder eine Holzfaser oder eine Zellulose-Dämmung. Und dann eine Aufdachdämmung, das wäre dann eine etwas härtere Dämmung aus Polyurethan beispielsweise, Phenolharz und
das
so weiter.
Das heißt, es ist quasi die Dämmschicht, die dann zwischen Dachziegel und
Die kommen dann auf die Sparren drauf. Ja. Darüber kommt nochmal eine spezielle Lattung, Konterlattung nennen die sich, dann die Querlattung und dann die da reindenken. Das Dach wird also höher als das Dach im Bestand. Also wir würden aber mit dieser Kombination, würden wir quasi die Zwischensparrendämmung und die Aufdachdämmung generieren können, um den U-Wert zu erreichen. Und dann wäre man auch im förderfähigen Bereich. Aber genauso wichtig wie die Wärmedämmung ist die Luftdichtheit. Mhm. Ja, das heißt also, was bringt mir denn im Prinzip der beste Rollkragenpullover? Vielleicht wird das damit so ein bisschen auch greifbarer. Wenn ich irgendwo auf dem Berg stehe und habe den dicksten Pullover an, so einen Rollkragenpullover, und dann zieht es trotzdem durch. Ja, wenn ich da nicht in irgendeiner Form eine Windjacke drüber habe, die kann auch relativ dünn sein, bringt mir trotzdem sehr, sehr viel. Und hier ist es genauso. Ja, wir müssen also dafür sorgen, dass die warme Luft, die vom Gebäude quasi nach außen wird, dass die innerhalb des Gebäudes drin bleibt, dass die nicht entweicht.
Also wie schafft ihr das?
Mit solchen Folien unter der Wärmedämmung. Luftdichtheitsschicht, Dampfbremsen wird sehr oft genannt. Die muss man dann in dieser Kombination auch mit in der Sanierung berücksichtigen und direkt auch mit aufbringen. Heißt also, wir haben zwei Funktionsschichten, die beide elementar wichtig sind, die auch nicht ohne einander funktionieren. Einmal die Luftdichtheitsschicht, die wird sehr oft vernachlässigt oder ein bisschen unterschätzt. Und dann die eigentliche Wärmedämmmaßnahme.
Du hast erzählt, dass das Dach ein bisschen höher wird. Ist das ein Problem? Weil es gibt wenn man ein Haus baut, darf das ja nur eine bestimmte Höhe haben. Gibt es da dann irgendwie Sonderregelungen, wenn man renoviert?
Ja, also das Dach, das ist im Prinzip baurechtlich auch geregelt, ja, dass wir durch eine Dachrenovierung, Dachsanierung, dass wir dadurch höher kommen können. Wo es möglicherweise zumindest mal eine Klärung bedarf, das ist bei Reihenhäusern. Ja, mhm. Dann kann es durchaus sein, dass man da vielleicht nochmal mit dem Bauamt Rücksprache hält, weil auf einmal das Dach ein bisschen höher rauskommt.
Genau, als vom Nachbarn.
Ja. Aber irgendwann sind die alle in der Höhe.
Lass uns doch mal auf die Förderung eingehen. Das heißt, um die Förderung abzugreifen, es würde nicht reichen, wenn ich nur von innen eine Dämmung anbringe, weil die zu dünn wäre.
Genau, ich verliere ja Wohnraum.
Ja. Ja.
Und dann kommt es ja noch dazu, dass im Prinzip unter der Dacheindeckung brauchen wir eine Zusatzmaßnahme, eine Folie und eine Unterdeckbahn. Haben wir uns auch schon mal vor längerer Zeit bei dem PV-Podcast drüber unterhalten. Ja. Kann man vielleicht nochmal nachhören. Das ist halt wichtig, dass halt unter der Dacheindeckung noch eine Funktionsschicht ist, also Hosenträgergürtel sozusagen, dass falls Feuchtigkeit durchkommt, was immer mal passieren kann, ja, dass wir da was haben, was die Feuchtigkeit abführt. Und das erreiche ich halt auch nur in dem Moment, wo ich das Dach von außen erneuere. Dacheindeckung mit der Wärmedämmung und den entsprechenden Schichten.
Genau, bei der Förderung reden wir über die BGEM, also die Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme.
Genau.
Und da gibt es 15% zum Beispiel für die Dachdämmung. Und die 15% kann man um 5% erhöhen, wenn man sich einen Sanierungsfahrplan machen lässt. Also quasi einen Plan, welche Maßnahmen man sonst noch machen will. Aber um zu wissen, wie viel mir die Förderung bringt, jetzt einmal die Frage, was kostet es mich denn, ein Dach zu sanieren?
Also, ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Das kommt so ein bisschen drauf an. Die Frage ist vergleichbar, was kostet ein Auto?
Ja? Ja.
Also da geht von bis, geht da viel, relativ viel. Das hängt so ein bisschen von der Größe des Daches ab. Vielleicht mal so als Faustformel, so man ist schon, wenn man das so tutto completo sieht, so mit 400, 450 Euro pro Quadratmeter, ist man schon dabei oder kann dabei sein, je nach Komplexität des Daches. Was so ein Dach auch im Prinzip auch so ein Stück weit verteuert, das sind Fenster, Dachfenster, aber auf der anderen Seite lebensnotwendig. Ohne Licht funktioniert das ganze Leben nicht. Also da kann man auch richtig Geld lassen, wird aber auch mit dazu mitgefördert. Du hast vorhin schon richtigerweise oder eben richtigerweise gesagt, es gibt die BEG-Förderung mit 15% bzw. 20% in Kombination mit dem ISFP. Der ISFP ist ja ein...
Also der Sanierungsfahrplan?
Genau, der individuelle Sanierungsfahrplan, der wurde jetzt im Rahmen der Novellierung in diesem Jahr 2024 nochmal aufgewertet, weil die 15%, die gibt es auf eine Investitionssumme von 30.000 Euro pro Jahr und pro Wohneinheit.
Das und heißt, die verdoppelt sich aber, wenn man den Sanierungsfahrplan macht. Hört da auch gerne auch nochmal auf unsere Heizungsförderungsfolge im Welt. Im letzten Teil gehen wir da auch nochmal drauf ein. Und wir hatten letztes Jahr auch nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Einzelmaßnahmen gemacht, die im Großen und Ganzen auch noch aktuell ist.
Die Förderung hat sich schon ein bisschen geändert. Also die Investition von 30.000 Euro, das war vorher auch 60.000 Euro im letzten Jahr, pro Jahr und pro Wohneinheit. Das heißt also, mit dem ISFP, das ist im Prinzip das Allerwichtigste mittlerweile. Das Erste, was man machen sollte, wenn man Sanierungen plant, man sollte einen Sanierungsfahrplan aufstellen.
Das heißt eine Reihenfolge, welche Maßnahme macht zuerst am meisten Sinn. Und was ich an diesem Sanierungsfahrplan ganz charmant finde, man muss dann nicht alle Maßnahmen machen, sondern wird dafür belohnt, dass man einen Plan macht. Das heißt, wenn man zuerst das Dach macht, bekommt man die 5% drauf. Wenn man aber dann die anderen Maßnahmen nicht mehr macht, dann muss man die 5% nicht zurückzahlen.
Genau. Das ist im Prinzip genau richtig. Also das ist im Prinzip eine Energieberatung nach dem Best-Practice-Prinzip. Die Energieberater sind angehalten, alle Sanierungen, die Sinn machen, die in den nächsten 15 Jahren auch kommen könnten, dass man die mit aufführt. Ich habe das auch sehr oft, dass Kunden dann sagen, ja, ich habe das überhaupt nicht vor und so weiter. Sagen, ja, aber trotz alledem, wir müssen das mit reinnehmen. Und selbst wenn sie es nicht machen, ist ja nicht schlimm. Sie können alles, müssen aber gar nichts. Nur wenn man dann Sanierungen durchführt, dann hat man halt die erhöhte Förderung. Außer bei der Heizung. Die Heizung wird ohnehin höher gefördert, aber das habt ihr ja in dem Podcast gehabt. Die ist da außen vor. Auf der anderen Seite, die Heizungsoptimierung ist wieder mit drin.
Genau, weil die wieder zu den Einzelmaßnahmen zählt und nicht zu der Heizungsförderung.
Schwieriges Thema. Genau. Wer sich das ausgedacht hat, der hat auch ein paar schlaflose Nächte gehabt wahrscheinlich.
Genau, wir haben eine Monsterfolge mit über einer Stunde, wo wir über dieses Heizungsförderungsthema nochmal eingehen. Also da gerne anhören, danach wisst ihr, seid ein bisschen schlauer. Es gibt ja auch viele Bauherren, die das in Eigenleistung machen wollen, also die dann einfach von innen diese Dämmplatten anbringen. Wann ist das sinnvoll? Also natürlich, du bist Dachdeckermeister, natürlich wirst du sagen, geht lieber zum Handwerker. Aber in welchen Fällen würdest du sagen, ja, das kann man selber machen?
Naja, man kann das ja auch durchaus kombinieren. Also wir reden bei der Dachsanierung, bei der nachträglichen Dachmodernisierung, reden wir sehr oft über Sanierungen, die nachträglich von außen durchgeführt werden. Und zwar in dem Moment, wo die Decke noch im Gebäude bestehen bleibt. Das heißt also, ob das eine Holzdecke ist, ob es eine Gipskartondecke ist, die wird nicht erneuert. Das heißt, da hat der Kunde in der Regel auch keine Chance, da in irgendeiner Form Eigenleistung durchzuführen, weil das wird alles vom Dach aus gemacht. Die Wärmedämmung wird von außen fertig, die Luftdichtheit und so weiter. Dann hat man innen auch relativ wenig Stress, gibt auch keinen großen Dreck und so weiter, weil alles von außen passiert. Wenn man jetzt selbst Maßnahmen durchführen will, zum Beispiel die Wärmedämmung von innen anbringen möchte, dann funktioniert das in dem Moment nur, wenn die Decke auch entweder erneuert wird oder gar nicht drin ist, einen zusätzlichen Wohnraum schafft und so weiter. Dann ist es durchaus auch ja, denkbar und auch durchaus wird das auch praktiziert, dass Bauherren, die sehr ambitioniert sind, die Zeit dafür haben, die Wärmedämmung und die Folie von innen selbst machen. Mhm. Da muss der Energieberater am Ende nur noch mal drüber schauen, muss die beraten und drüber schauen, ob alles ordnungsgemäß gemacht ist. Auch die Materialkosten kann man ja heute auch in die Förderung mit einnehmen, nur nicht die Arbeitszeit.
Wir hatten ja vorher gesprochen, dass man quasi die Dicke von der Dämmung nur hinbekommt, wenn man auch draußen die Außen...
Dann würde der Dachdecker die Aufdachdämmung machen und zum Beispiel der Bauherr von innen die Zwischensparendämmung und die Luftdichtheit anbringen. Okay. Dann wird das im Prinzip, dann wäre das so eine Gewerketrennung, was es auch durchaus, das haben wir auch öfters mal bei umfangreicheren Sanierungen, dass zum Beispiel auch ein Trockenbauer da ist, der dann von innen oder der Maler, der von innen dann Wärmedämmung und Gipskartonplatte und so weiter, ist das eine ähnliche Konstellation.
Das heißt, eine Aufteilung ist möglich und sogar eine Förderung ist dann auch möglich, wenn man das vorab mit dem Energieberater, mit der Energieberaterin bespricht und die dann quasi auch nochmal drüber schauen.
Genau, wenn das zum Beispiel der Trockenbauer jetzt wäre, wäre also ein Fachunternehmen, das ist die Voraussetzung, dann wäre das eine klassische Umfeldmaßnahme, die man in die Förderung mit einbeziehen kann. Also das Hauptgewerk wäre dann die Dachsanierung, klar. Ja. Aber auf der anderen Seite, die Dachsanierung als solches ist ja auch eine Umfeldmaßnahme. Ja. Theoretisch reden wir ja nur über die Wärmedämmung und die Luftdichtheit. Ja. Das sind ja eigentlich nur die Funktionsschichten, die Energie einsparen. Alles andere sind Umfeldmaßnahmen. Stell dir mal vor, man merkt während der Ausführung, der Dachstuhl ist kaputt.
Okay, ja.
Ja. Ist ja nicht das erste Mal, wo man vielleicht so, oder ist ein paar Balge kaputt oder größere Reparaturen, das ist auch eine Umfeldmaßnahme.
Ja.
Ja, also auch da, das wird auch im Prinzip mit gefördert, wenn man noch genügend Potenzial hat in der Fördersumme.
Also mit Potenzial meinst du die maximale
Förderhöhe. Förderhöhe. Ja, genau. Also auch dieser Stelle, ich kann jedem nur raten, wenn man noch Potenzial hat in der Investitionssumme, dass man das auch ausreizt, weil gefördert wird nur das, was man beantragt. Mhm. Natürlich auch nur das, was tatsächlich auch ausgeführt wurde. Aber wenn ich 60.000 Euro beantrage und brauche nachher nur 50, kriege ich nur 50 gefördert. Aber wenn ich nur 50 beantrage, brauche 60, kriege ich auch nur 50 gefördert. Ja. Also das wäre fatal, wenn man da Geld einfach liegen lässt. Es kommt immer mal was dazu. Mhm. Man möchte noch ein zusätzliches Dachfenster, einen Rollladen, was auch immer. Also
genau, Sonnenschutz wird ja auch mitgefördert. Genau. Das ist auch Teil von den Einzelmaßnahmen.
Genau. Innenverkleidung der Fenster wird auch mitgefördert. Ja. Auch wenn man zum Beispiel, das ist ein anderes Gewerk, die Fenster der Fassade auswechselt und ich muss innen drin neu tapezieren in dem Bereich. Auch das ist eine Umfeldmaßnahme. Also, da muss
Auch die im Angebot oder beziehungsweise in der Förderung angeben, dann erhöht sich quasi meine gesamte Investitionssumme, die kann ich angeben und davon wird bis zu 60.000 Euro
pro Jahr und pro Wohneinheit. Genau. Das heißt also, wenn ich jetzt zwei Wohneinheiten habe, ich habe beispielsweise noch eine Einliegerwohnung, dann erhöht sich das auf 120. Und es gilt immer das Kalenderjahr. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel im nächsten Jahr eine Dachsanierung und die Fassadensanierung plant, will nur einmal Gerüst stellen und man weiß, es kostet 90 oder 100.000 Euro, dann stellt man in diesem Jahr noch einen Antrag für zum Beispiel das Dach und im nächsten Jahr einen Antrag für die Fassade. Dann kann man in einem Jahr beide Sanierungen durchführen. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich muss das dieses Jahr machen, ich mache jetzt zum Beispiel mein Fenster, meine Dachfenster, meine Gaube und das Dach und das kostet alles irgendwie, weil ich ein größeres Gebäude habe, kostet irgendwie 100.000 Euro. Ich habe aber nur 60.000 Euro. Dann sollte man gucken, dass man das trennt, dass man sagt, okay, das Dach beispielsweise mit 60.000 Euro mache ich über die BEG-Förderung und die 40.000 Euro, die mache ich dann zum Beispiel die Fenster, die Gaube über den Steuerbonus, Paragraf 35c.
Kannst du da den noch ein bisschen näher erklären?
Also bei dem Steuerbonus, Paragraf 35c, geht es darum, dass sanierungswillige Eigenheimbesitzer die Kosten für die Investition steuerlich geltend machen können. Und zwar in Höhe von 20% bis zu einer maximalen Investitionssumme von 200.000 Euro, also maximal 40.000 Euro. Die Förderkriterien, die energetischen Standards sind die gleichen.
Mhm. Wie das heißt, ich kann nicht einfach irgendwas sanieren, sondern ich muss schon nachweisen.
Es muss eine energetische Sanierung sein, zum Beispiel Dachsanierung, U-Wert 0,14, Dachfenster, U-Wert maximal 1,0. Und wenn ich diese Standards einreiche, muss auch keinen Antrag vorher stellen, sondern ich habe die Möglichkeit dann nachher über die Fachunternehmererklärung, die der Unternehmer dann ausfüllen muss, dann das Geld über die Steuer zurückzuholen. Wichtig an dieser Stelle, es verringert nicht das zu versteuernde Einkommen, sondern es ist eine tatsächliche Verrechnung mit der Steuerschuld. Der kleine Wermutstropfen dabei, es wird über 3 Jahre gewährt.
Okay.
Also bleiben wir mal im Beispiel, ich habe eine Dachsanierung, 100.000 Euro. Ja. Für alle die, die jetzt keinen Bock haben mit dem Energieberater und mit dem BEG da rumzukaspern, sondern sagen, nee, ist mir zu komisch, ich will das sonst irgendwie machen. Ja, ich habe 100.000 Euro, würde ich 20.000 Euro Steuervorteil genießen.
Ja.
In dem ersten Jahr 7%, also 7.000, im zweiten Jahr wieder 7%, 7.000 und im dritten Jahr 6%, also 6.000. Mhm. Das heißt also, ich bekomme jedes Jahr quasi eine Verrechnung oder eine Rückerstattung. Im ersten Jahr vielleicht eine Rückerstattung, im zweiten Jahr wird es verrechnet mit meiner Steuer in Höhe von 7, 7 und 6%. Es dauert also 3 Jahre mindestens. Aber bevor man überhaupt nichts mehr hat, also wir kombinieren das sehr oft, wenn die Investitionssumme über das Maximale der BEG-Förderung rausgeht. Dass man sagt, okay, wir holen die Fenster aus dem Auftrag raus. Mhm. Also man kann nicht beides.
Ja.
Man kann nicht beides. Das
also in einem Jahr kann man nicht beides.
Genau. Ja. Das eine für die BEG-Förderung ist das Wirtschaftsministerium zuständig und für den Steuerbonus 35c Finanzministerium. Nichtsdestotrotz gibt es da Kausalprüfungen. Also die kriegen das raus. Wenn man das versucht, würde ich auch keinem raten, ist auch letztendlich Subventions- oder Steuerbetrug. Ja. Das gehört sich einfach nicht.
Ja. Aber das heißt, man hat dann schon so ein bisschen eine Möglichkeit, hin und her zu spielen, zu überlegen, was gebe ich jetzt bei der Steuer an, was lasse ich mir fördern. Nur zum Thema Förderung noch, um das einmal einheitlich zu haben. Es gäbe ja sonst auch noch die Möglichkeit, das komplette Haus auf eine Effizienzhausstufe zu hieven. Da ist es aber nicht so, dass es da um Einzelmaßnahmen gibt, sondern da gibt es bestimmte Werte, die das Haus erfüllen muss. Und wenn das Haus das erfüllt, dann kann man sich quasi zinsgünstig Geld leihen, ich glaube bis zu 150.000 Euro, wovon man dann, glaube ich, also über 30.000, also je nachdem 20.000, 30.000 nicht zurückzahlen muss, je nachdem, welches
Effizienzhausstufe. Ja, genau, das ist sehr richtig gesagt. Also da reden wir über Effizienzhäuser, das sind wir nicht bei der Einzelmaßnahme, sondern beim Effizienzhaus. Dann wird das komplette Gebäude bilanziert. Ich habe ja vorhin gesagt, jedes Haus hat 4 Löcher. Heißt, ich muss alle Löcher stopfen.
Ja.
Ja, und zwar in dem höchsten Standard, den es gibt. Dann brauche ich eine sehr effiziente Heizung, zum Beispiel eine Wärmepumpe, Pelletsheizung.
Obwohl Effizienzstufe, es gibt ja unterschiedliche Effizienzstufen, also von Denkmalstufe bis zu wirklich 40, KfW 40.
Ja, aber ich muss, wenn ich eine vernünftige Förderung bekomme, muss ich energetisch sehr gut dämmen, das, was ich bei der Einzelmaßnahme auch machen würde, um in diesen Genuss zu kommen. Und dann wird das Gebäude bilanziert. Jetzt hast du richtig
vielleicht
gesagt.
Zum Vergleich, also quasi so die niedrigste Effizienzstufe ist, glaube ich, die 40. Stufe. Also die höchste, genau, die schwierigste, aber so die, es gibt die Denkmalstufe und dann die quasi leichteste zu erreichen, müsste der Standard sein, den heute Neubauten haben, ungefähr.
Also das Effizienzhaus 100, das war der damalige Neubaustandard. Ja. Damit wird das verglichen. Das ist das sogenannte Referenzhaus, ja, das bei der Bilanzierung immer mit aufgebaut wird für die Energieberater. Die vergleichen das immer mit dem Effizienzhaus.
Obwohl es ja heute so auch nicht mehr gebaut 100, werden dürfte.
Ja, ja. Aber das ist der Standard. Und wenn mein Gebäude nachher am Ende nur noch 40% dieses Primärenergiebedarfs hat, da werden alle Energieverbräuche berücksichtigt, auch für Transportumwandlung und so weiter. Also der Primärenergiebedarf ist dabei maßgebend. Wenn das nur 40% hat, dann habe ich ein Effizienzhaus, ein KfW-Haus 40.
Man muss doch ehrlich sagen, für ein Bestandsgebäude ist es schwierig zu erreichen.
Genau. Was geht das mit sehr viel Aufwand, das ist das 55er. Mhm. Das haben wir auch schon öfters gemacht. Und da muss ich aber alle Wärmebrücke berechnen. Ja. Das ist auch ein relativ hoher Aufwand. Das 70er ist kein Problem. Mhm. Aber nochmal, ich muss alles machen.
Ja.
Ja, wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, ich habe aber schon die Fenster saniert vor 10 Jahren, die sind auch noch in Ordnung und ich möchte die nicht nochmal sanieren. Oder ich habe mein Dach oder ich kann den Keller nicht dämmen oder die Heizung ist noch ein, dann fällt das Effizienzhaus sofort raus.
Okay, ja.
Weil ich muss alles auf einmal machen. Da geht es nicht um einzelne Werte, U-Werte, sondern das Gebäude wird komplett bilanziert.
Ja.
Ja, und dann darf am Ende nur dieser Wert rauskommen.
Ja.
Und dann ist die Förderung etwas höher. Mhm. Und dann reden wir auch über zinsgünstige Darlehen mit Tilgungszuschuss. Mhm. Das heißt also, ich bekomme 100% beispielsweise und muss davon aber nur 85 oder 80 oder 70% zurückzahlen. Ja. Je nachdem, welche Effizienzstufe ich erreiche. Das ist aber heute, das habe ich vielleicht zweimal im Jahr. Die,
okay,
die meisten machen Einzelmaßnahmen, weil
flexibler.
Weil man ist flexibler. Und der ISFP gilt halt auch 15 Jahre.
Ja. Und der was gilt 15 Jahre?
Der ISFP,
der individuelle Sanierungsfahrplan.
Genau, alle Sanierungen, die ich innerhalb der 15 Jahre durchführe, die werden halt höher gefördert.
Genau, mit den plus 5%
mehr.
Ja.
Genau. Also nochmal, wichtig ist halt am Anfang, dass man eine Strategie entwickelt. Und das hast ja richtigerweise gesagt, wie gehe ich da so am besten vor? Mhm. Jeder Energieberater sollte das beraten. Jetzt muss man aber dazu sagen, unser Geschäftsmodell als Energieberater ist es ja, Förderungen, Einzelmaßnahmen, Beratungen auch zu verkaufen. Das wird ja auch mit bezuschusst.
Ja.
Der ISFP wird mit 80% bezuschusst. Und die Baubegleitung, die Fachplanung mit 50%. So, dafür braucht man einen Energieberater. Das kann man nicht selbst.
Ja.
Für den Steuerbonus braucht man keinen Energieberater. Mhm. Viele Energieberater nennen den gar nicht, weil sie sich auch überhaupt nicht damit beschäftigen und weil das ja im Prinzip an denen dann vorbeigeht. Ja. Ja, also muss man halt auch ganz klar sagen. Also man sollte da durchaus für die Zuhörerinnen und Zuhörer von heute, die wissen das jetzt, die sollten, wenn sie irgendwas planen, da auf jeden Fall mal nachfragen, wie sieht es aus mit dem Steuerbonus? Macht der bei uns keinen Sinn? Können wir den auch kombinieren, ergänzen und so weiter?
Ich fasse zusammen, also wir haben im Endeffekt vier Möglichkeiten. Erstens, ich mache was, zahle es komplett alleine, weil es keine Förderbedingungen erfüllt. Mhm. Oder ich mache eine Maßnahme, die die Förderbedingungen erfüllt, dann kann ich entweder eine Einzelmaßnahme machen oder mehrere Einzelmaßnahmen. Für die kriege ich 15% plus 5%, wenn ich den Sanierungsfahrplan mache. Ich kann mir einen Steuerbonus auch holen, aber das darf ich nicht kombinieren. Das heißt, es müssen unterschiedliche Maßnahmen sein.
Ich kann mein ganzes Haus sanieren
über
den Steuerbonus. Kann ich ja. Ich darf nur nicht beides. Ich darf nicht die BEG-Förderung und den Steuerbonus in Anspruch nehmen.
Also nicht das Dach nicht sowohl als Steuer als auch als Förderung.
Genau.
Aber was ich machen kann, wie du gesagt hast, Dach als Förderung und die Fenster als Steuer. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, nehme an, ich kaufe ein Bestandsgebäude, will einmal alles komplett neu machen, dann macht zum Beispiel die Effizienzhausförderung wahrscheinlich Sinn. Aber da muss es ein Rundumschlag sein, wie du sagst, alle Löcher sozusagen stopfen und dann,
genau. Und dann gibt es halt noch neu, das ist auch in diesem Jahr, der Ergänzungskredit von der KfW und zwar die 120.000 Euro, die sanierungsfreudige Hausbesitzer auch nochmal zusätzlich in Anspruch nehmen können. Es gibt es nur einmal.
Was meinst du, es gibt es nur einmal?
Diesen Ergänzungskredit.
Also das heißt, ich kann nicht dieses Jahr fürs Dach und nächstes Jahr für die Fenster.
Nee, also so ist alles relativ neu. Und so wie ich das jetzt recherchiert habe, ja, gibt es den tatsächlich nur einmal.
Okay.
Und das ist auch was die Kunden dann selbst beantragen müssen. Und zwar in dem Moment, wenn ich zum Beispiel einen Antrag für eine Förderung stelle, dann muss ich zuerst eine technische Projektbeschreibung erstellen im BAFA-Portal. Wenn ich das über die KfW mache, eine Bestätigung zum Antrag, also einmal ist TBB, andere BZA, je nachdem, was da im Prinzip KfW ist ja für Heizung zuständig und BAFA ist für die Gebäudehülle zuständig, ich kann den Ergänzungskredit ja für beides in Anspruch nehmen, dann bekommt der Kunde von mir entweder die BZA oder die TBB und geht damit zu seiner Hausbank. Mhm. Die Hausbank muss nichts mehr prüfen, das ist damit erschlagen und die vergeben dann den KfW-Kredit.
Ja.
Also das ist quasi, da habe ich auch als Energieberater dann nachher keinen Einfluss mehr. Das macht dann die Kunden, der Kunde macht das dann selbst.
Aber um den Förderkredit zu bekommen, muss ich erstmal nachweisen, dass ich die Förderung bekommen habe.
Genau, also ich muss nachweisen, dass es förderfähig ist.
Ja.
Das heißt also, wie ich eben gesagt habe, mit der technischen Projektbeschreibung, die als Vorstufe des Antrags getätigt werden muss, damit gehe ich zur Bank, sage hier, ich habe eine technische Projektbeschreibung vom Energieberater, das heißt eine förderfähige Leistung, kostet 60.000 Euro, ich hätte gerne die 60.000 Euro oder ich hätte gerne die 48.000 Euro, weil die Förderung, die lassen wir direkt schon mit einfließen und so weiter. Es geht bis 120.000 Euro, das kann man machen, wie gesagt, zu versteuernde Einkommen maximal 90.000 Euro pro Haushalt. Neu dazugekommen ist jetzt, das ist halt auch wieder eine Änderung, und zwar, es muss ein Auftrag vorliegen. Das war ja vorher ein Sakrileg.
Ja.
Ja, also, wenn man vorher einen Auftrag schon erteilt hatte, dann wurde nicht gefördert.
Ja.
Heute ist es so, man muss einen Auftrag vorliegen haben. Als Energieberater muss ich das auch ankreuzen.
Ja.
Es gibt also einen Auftrag. Das heißt, der Kunde muss den Handwerker beauftragen mit entweder einer aufschiebenden oder einer auflösenden Bedingung.
Ja.
Nochmal, wer sich diesen Hickhack ausgedacht hat, der muss wirklich keine anderen Hobbys haben, also mehr fällt mir dazu nicht ein. Heißt also, kurz, also abgekürzt, der Kunde kann jederzeit vom Auftrag zurücktreten oder der Auftrag kommt jetzt gar nicht zustande.
Also heißt, da kann drinnen stehen, ich mache die Dachdämmung, aber nur, wenn ich die Förderung auch bekomme. Wenn ich die Förderung nicht bekomme, dann ist der Auftrag quasi gecancelt.
Also bei der aufschiebenden Bedingung ist es so, der Auftrag kommt dann erst zustande, wenn die Förderung genehmigt wurde. Ja. Und bei der auflösenden Bedingung, so, wenn es keine Förderung gibt, gibt es keinen Auftrag.
Ja.
Ja. Und wann macht das BAFA sowas? Weil sie jetzt schon ein paar Mal mitten im Spiel die Spielregeln geändert haben, innerhalb von kürzester Zeit die Förderung gekürzt haben. Was macht man dann als Hausbesitzer? Ja. Man stellt Vorsorgeanträge.
Ja.
Und die sind nie eingelöst worden. Das heißt also,
es wurde sehr viel Geld quasi zurückgehalten, das dann nie benutzt worden ist.
Ja, weil einfach auch die Zuverlässigkeit fehlt.
Was ich jetzt bei der ganzen Dachrenovierung so ein bisschen vermisse, ist das Thema Dachziegel, Dachsteine, also neue Dacheindeckung. Die spielt im Endeffekt keine große Rolle. Also die Dämmung ist der wichtigere Faktor. Habe ich das richtig rausgehört?
Ja, also bei den Dämmungen gibt es im Prinzip auch unterschiedliche Ansätze. Also ich habe ja vorhin gesagt, ein gutes Dach sorgt dafür, dass Wärme im Haus, Hitze und Lärm draußen bleiben. Für eine gute Wärmedämmung brauche ich leichte Materialien. Da sind die Poren sind mit Luft gefüllt.
Mhm.
Also zum Beispiel Styropor ist ein guter Dämmstoff, Polyurethan oder Mineralfaser. Die dämmen ganz gut, ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Mhm. Für Hitzeschutz, also für sommerlichen Wärmeschutz, für Schallschutz brauche ich Masse. Zum Beispiel so eine massive Wand, eine Bettungdecke, die sind sehr, sehr gut im Hitze- und im Schallschutz. Das heißt also, brauche schwere Materialien. Ist wieder so ist kontraproduktiv zum eigentlichen winterlichen Wärmeschutz. Und deshalb ist die Wärmedämmung, die Auswahl der Wärmedämmung auch ganz wichtig. Also zum Beispiel eine Holzfaser-Wärmedämmung ist sehr gut im Hitze- und im Schallschutz, weil die schwerer ist. Hat aber zumindest etwas schlechtere Rechenwerte.
Das heißt, ich muss sie dicker machen, damit Netze die gleiche.
Oder ich kombiniere das. Okay. Was wir sehr oft machen, wir machen Holzfaser oder Zellulose, die ähnlich ist wie eine Holzfaser, als Zwischenspandämmung. Mhm. Ja, da haben wir Hitzeschutz und Schallschutz mit eingebaut. Und die Aufdachdämmung, die wird dann aus so einem Hochleistungsdämmstoff hergestellt. Zum Beispiel Resol, also Phenolharz oder Polyurethan, das sind die gelben oder die rötlichen Dämmstoffe. Die sind sehr, sehr gut und sehr, sehr fest. Also das ist, um das Thema Wärmedämmung damit abzuschließen. Muss man ein bisschen aufpassen. Also was ist einem auch wichtig? Also wohnt man selbst unter dem Dach, hat man es vermietet und. Das sind alles Dinge, da sollte man also auch seinen Dachdecker da nochmal explizit befragen.
Wie viel teurer wäre jetzt die Holzfaserdämmung im Gegensatz zu zu Styropor?
Also Styropor wird Zwischenspandämmung nicht genommen, sondern Mineralfaser. Mhm. Ich sag mal 5, 6, 7 Euro pro Quadratmeter. Ja, also es ist wenn es überhaupt so viel ist. Es ist ein bisschen teurer, aber es ist
was mehr oder ist das schon der total?
Nee, Mehrpreis.
Mehrpreis, okay, ja.
Das Material ist ein bisschen störriger, das Material ist ein bisschen teurer, ist ein bisschen mehr Aufwand. Also zum Beispiel so eine Holzfaserdämmung da braucht man Spezialwerkzeuge, um die schneiden zu können. Auch die flexible Holzfaser. Es geht nicht einfach so mit einem Teppichmesser wie bei einer Mineralfaser. Da muss man schon das wird dann mit Wellenschliffmesser, mit speziellen Handwerkzeugen, also so Maschine geschnitten. So, aber dafür ist es gut. Ja. Ja, ist ein Top-Material und jeder, der unter dem Dach wohnt, der das drin hat, der kann das auch tatsächlich bestätigen. Also Wärmedämmung ist nicht gleich Wärmedämmung. Ja. Das ist egal beim Flachdach. Beim Flachdach habe ich eine Betondecke meistens, da ist das egal, Hitze, Schallschutz bringt die Betondecke mit. Mhm. Da muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Aber bei Steildächer, bei geneigten Dächern mit Holzkonstruktion ist das schon ein Thema. Mhm. Wie sieht es aus mit Hitze und mit Schallschutz? Da gibt es Unterschiede in der Wärmedämmung. Dann Ziegeldachsteine, das ist Glaubenssache. Ja, also sind beide gut. Früher war es halt so, da gab es einen deutlichen Unterschied, Preisunterschied zwischen dem Ziegel und dem Dachstein.
Erklär vielleicht nochmal ganz kurz für unsere Hörer, was denn der Unterschied ist zwischen Dachstein und Dachziegel.
Also ein Dachziegel, der besteht im Prinzip aus Lehm und Ton und der wird gebrannt. So wie wir das klassisch so von früher kennen. Also früher wurden im Prinzip schon immer hergestellt, seit dem Mittelalter. Ja, und der Dachstein, das ist so eine etwas neuere Erfindung. Da haben wir Sand, wir haben Zement und wir haben Wasser und der wird getrocknet, in Form gegossen, der trocknet dann in so Trocknungskammern.
Das heißt, der ist weniger energieintensiv in der Herstellung, weil Ziegel natürlich bei 1000, wie viel?
Kommt drauf an, ob wir über der Sintergrenze sind. Ja. Also manche, die brennen die über 1000 Grad sogar, die sind dann besonders hart und besonders fest und frostsicher. Und der Dachstein ist im Prinzip weniger energieintensiv in der Herstellung. Frankfurter Pfanne, um da mal so ein Synonym zu nennen, das ist ja so der Klassiker, kennt mehr oder weniger jeder. Das ist so ein Dachstein. Mhm. Ja. Die sind ein bisschen größer als ein klassischer Tonziegel, gehen 10 Stück auf den Quadratmeter. Früher waren die Tonziegel alle so 15 Stück auf den Quadratmeter. Der Dachstein war immer günstiger als der Tonziegel. Der Tonziegel war immer ein bisschen kleiner, Dachstein ein bisschen größer. Und dann auf einmal gab es dann schon so eine Sinneswandlung. Der Dachstein, der wurde auf einmal in der Oberfläche immer glatter.
Ja.
Ja, durch Mikromörtelbeschichtungen, weil die Frankfurter Pfanne, die alte, die hat Probleme mit Moos gehabt. Mhm. Das sah irgendwie hässlich aus, die Dächer, wollte dann keiner mehr.
So ein bisschen porös einfach geworden. Genau. Moos konnte sich festsetzen.
Da hat man an der Oberflächenbeschichtung gearbeitet. Der wurde dann auch optisch ansprechender. Mhm. Farbe ist heute überhaupt kein Thema. Bei beidem gibt es so viel Farben. Also für jeden Geschmack was dabei.
Also auch glänzend, also engobiert kriegt man.
Engobiert ist ja so Standard. Da wird ja quasi da sind wir bei den Tonziegeln, da kommen wir gleich zu, um den Dachstein noch so ein bisschen abzufrühstücken. Also der Dachstein wurde auf einmal immer glatter und der Tonziegel wurde immer größer.
Ja.
Ja, auf einmal waren wir auch bei knapp 10 Stück pro Quadratmeter. Es gibt auch ein 12er, 15er Format. Ja, also die haben sich mehr angenähert. Mhm. Beim Tonziegel, wenn der auf die Welt kommt, also dann ist er naturrot. Ja. Das ist im denkmalgeschützten Bereich. Wenn ich eine Farbe draufbringen will, um ein bisschen gleichmäßiger zu haben, um auch ein bisschen andere Akzente zu setzen, das ist eine Engobe, hast du schon richtig gesagt. Da wird eine organische Tonschlemme vor dem Brand aufgebracht, mit eingebrannt. Und wenn ich diese organischen Tonschlemme noch so Glasanteile beimische, dann habe ich eine Glasur. dann wird der in der Oberfläche halt glatter. Mhm. Ja, also so ein Dachstein kommt in der Oberfläche nie so richtig an glasierte Tonziegel dran. Ja. Die Preise haben sich fast so ein bisschen egalisiert. Also eine hochwertige Dachstein mit Mikromörtelbeschichtung, also so eine Top-Beschichtung, die liegt teilweise sogar etwas höher als eine Tonziegel-Engobe. Ja,
muss man ausgeben, um wirklich einen guten Dachstein-Dachziegel zu haben? Welchen Preis würdest du da angeben?
Ja, ich sag mal, so mit pro Quadratmeter, so Lohnmaterial, würde ich mal so sagen, so 40, 45 Euro. Okay, ja. Ja, da kriege ich schon, ja gut, wenn ich sehe, was kostet heute eine schöne Fliese. Ja. Also da geht ja auch von bis, geht alles. Also nach wie vor ist die günstigste Art, ein Dach zu decken vom Wohnhaus, ist mit Tonziegel oder mit Dachsteine. Okay. Ziegel, Dachsteine ist die günstigste Art, ein Dach zu decken.
Es gäbe noch Aluminium und Schiefer. Max, vielleicht auch noch ganz kurz darauf eingehen?
Also bei beiden beispielsweise, wenn wir Aluminium oder Titan ziehen, wenn wir über Stehfalzdächer beispielsweise sprechen, dann sind das Eindeckungsmaterialien, die genau wie Schiefer auf eine Vollschalung aufgebracht werden. Mhm. Ich brauche also eine komplette Holzschalung darunter.
Also da reichen mir nicht mehr die Balken, die Holzbalken?
Die Dachlatten reichen nicht aus. Die Balken sind sowieso immer da. Ja, dann kommt halt eine Schalung drauf, anstatt eine Querlattung. Das ist ein Schieferdach, ist nach wie vor, ja, das ist so der Mercedes unter den Dächern auch traditionell. Das ist halt sehr schön, ja, hat auch was, hat auch nicht jeder. Aber da sind wir in ganz anderen Preisklassen unterwegs, je nach Dacheindeckungsart bis hin zur altdeutschen Deckung. Da werden zum Beispiel denkmalgeschützte Gebäude, Kirche und so weiter eingedeckt. Mhm. Da reden wir aber 100 Euro aufwärts pro Quadratmeter. Titanzink und Aluminium in Stehfalzdeckung, ja, da sind wir auch deutlich, deutlich über dem Ziegel und über dem Dachstein. Und was halt bei uns, bei Wohnhäusern überhaupt nicht gemacht wird, Gott sei Dank nicht gemacht wird, das ist irgendwelche Trapezbleche, wie man sie bei Industriedächern kennt. Ja, das wäre tatsächlich, das kann man auf eine Garage machen, ja, aber nicht auf dem Wohnhausdach. Das wäre vielleicht noch ein bisschen günstiger als ein Tonziegel oder ein Dachstein. Aber um nochmal deine Frage zu beantworten, das ist eine Philosophie, das ist eine Glaubenssache. Viele Kunden bei uns jetzt, oder das ist so meine Erkenntnis, die einen Dachstein drauf hatten, denen kann ich erzählen, was ich will, die wollen keinen mehr. Aber wenn ich sage, der ist toll, ja, und der hat sich verbessert, ich habe das aufgegeben.
Wirklich?
Okay. Ja, habe dann gesagt, okay, ich breche das an, ich will den Dachstein nicht unrecht tun, der ist gut, der ist kein Vergleich mehr zu dem von früher. Ja. Das dauert vielleicht nochmal eine Generation, bis der schlechte Ruf weg ist. Ja. Die meisten wollen einen Tonziegel.
Okay.
Ja, und da Preis-Leistungen mittlerweile auch wirklich gut sind, kann man das auch durchaus empfehlen. Ja. Also mein schöner Tonziegel macht mir nichts verkehrt. Bei Dachsteinen ist halt auch so, es gibt relativ wenig Anbieter.
Okay.
Und die Preise, das ist meine persönliche Meinung, ja, die sind, was das angeht, auf einem durchaus guten Niveau für die Hersteller. Ja, währenddessen bei der Tonziegel gibt es sehr viele Anbieter und die sich auch untereinander dann teilweise auch Personen zu unterbieten. Man hat eine größere Auswahl und wenn man nicht direkt jetzt auf ein Fabrikat fixiert ist, kriegt man da wirklich auch für sein Geld einen sehr, sehr guten, haltbaren Ziegel und das ist dann Geschmacksmal. Ich will das euch jetzt gar nicht werten, ich möchte auch nicht in dem Podcast sagen, was mir persönlich besser gefällt.
Aber es ist im Endeffekt, man macht mit beiden oder mit allen vier im Endeffekt nichts falsch, aber wenn man gerade aufs Geld ein bisschen schaut, macht man mit Dachstein oder Dachziegel nichts falsch.
Genau.
Muss ich das, also nehmen wir an, weil es sind ja ganz viele Farben möglich. Müsste ich das irgendwo genehmigen lassen, wenn ich jetzt vorher irgendwie normal rotes Dach habe und das danach knallblau haben will?
Ja, in den meisten Ortskernen gibt es, was das angeht, keinen Bebauungsplan. Ja. Dann sollte man sich so ein bisschen einreihen. Da gibt es in der Regel alles von bis. Ich würde jetzt nicht unbedingt blau, weiß ich nicht, wäre ich ein bisschen vorsichtig.
Weil?
Würde ich vielleicht mal nachfragen beim Bauamt oder so, ob es da irgendeine Reglementierung gibt, sei denn Nachbarn haben das schon. Ja. Ja, das wäre dann so quasi schon mal der Vorversuch. Beim Neubau ist es so, da gibt es Bebauungspläne und da werden die Farben auch vorgeschrieben.
Ja.
Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was die Satzung vorgibt. Sehr oft steht drin, dass man sich angleichen muss. Mhm. Ja, und erfahrungsgemäß ist da alles von Rot bis Schwarz. Mhm. Brauntöne auch, sind alle mit dabei, blau in der Regel weniger. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, es gab mal eine Zeit, da gab es sehr viele blau und grüne Dächer. Das ist aber
nicht mehr.
Nee. Es hat sich so ein bisschen auf das anthrazitfarbene Dach hat sich im Prinzip eingegroovt. Also das ist so das Standarddach. Ich meine, wenn heute so ein Kind ein Haus malt und kommt ans Dach, dann wird automatisch die rote Farbe genommen, muss man dazu sagen. Aber bei Dächern ist es so meine Wahrnehmung, sehr oft geht es in die anthrazitfarbene Töne, also entweder grau oder tiefschwarz, so in dieser Range spielt sich sehr viel ab. Und da ist man meistens überhaupt nicht reglementiert, weil das findet man in jedem Ortskern irgendwo.
Gut, ich würde dann jetzt einfach alles ein bisschen zusammenfassen, was wir bisher besprochen haben. Also eine energetische Sanierung rentiert sich, weil mein Haus im Sommer kühler, im Winter wärmer ist, ich natürlich weniger Heizkosten habe. Die Förderung haben wir jetzt nochmal besprochen, weil hier Kosten auf mich zukommen, haben wir auch besprochen. Dass eine Dachsanierung allein vielleicht nicht sinnvoll ist, das hatten wir auch schon besprochen, wenn man zum Beispiel ein Effizienzhaus macht oder dass man auch guckt, dass man wirklich alle vier großen Wärmeschleusen sozusagen stopfen kann. Fällt dir noch was Wichtiges ein, was wir noch vergessen haben oder was du noch gern ergänzen willst?
Ja, also ich würde, wenn ich heute ein Haus baue, dann baue ich immer von unten nach oben. Das funktioniert auch gar nicht anders wegen der Schwerkraft. Ja? Wenn ich heute ein Gebäude saniere, mache ich genau den umgekehrten Weg. Ich saniere immer von oben nach unten, weil ich kehre ja auch nicht die Treppe von unten nach oben. Und so ist es bei der Sanierung ist es genauso. Ich bereite quasi mit dem Dach schon die nachfolgenden Gewerke vor, mit entsprechenden Dachüberständen, dass dann die Wärmedämmung, die dann irgendwann vielleicht mal kommt bei der Fassade, dass das mit vorbereitet wird. Ich kann jedem nur empfehlen, sich eine Strategie zu überlegen. Am besten irgendwie zum Energieberater gehen oder vielleicht bei der Verbraucherzentrale oder sonst irgendwie was, eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Das ist dann meistens nicht sehr individuell, aber man kriegt schon mal so ein paar allgemeine Informationen. Das Netz ist voll mit Informationen. Das zu differenzieren und auch qualitativ zu bewerten, ist schwer zugegebenermaßen. Ja? Das muss man schon ganz klar sagen. Nach wie vor ist die beste Energie die gesparte Energie. Eine Dach- und eine PV-Anlage gehören für mich untrennbar zusammen. Es gibt mittlerweile zwei Bundesländer, wo bei grundlegenden Dachsanierungen die PV-Pflicht herrscht, Baden-Württemberg beispielsweise und in Berlin. Nordrhein-Westfalen wird es im nächsten Jahr, glaube ich, kommen, ja, wo man, auch wenn man das Dach saniert, eine PV-Anlage mit drauf machen muss. Das ist so, sei denn es gibt Gründe, ja, dass es keinen Sinn macht. Das muss man aber nachweisen. Man ist immer in der Nachweispflicht, was das angeht. Ja, ansonsten, glaube ich, haben wir schon sehr viel Content hier rausgehauen, ja, in dieser doch relativ kurzen Zeit. Ich glaube, die wichtigsten Dinge auch im Bereich der Förderung haben wir besprochen, was man bei einer Dachsanierung beachten muss, die unterschiedlichen Qualitäten der Wärmedämmung. Ja, hier ist es tatsächlich so, viel hilft viel, was das angeht, aber irgendwo gibt es auch eine Grenze. Also wird auch mehr gefragt, ja, soll ich noch ein bisschen mehr Wärmedämmung machen? Also die größte Einsparung habe ich in den ersten 10 Zentimeter.
Okay.
Ja, das ist einfach so. Und alles, was darüber hinausgeht, ja, wird dann nachher im Prinzip nur noch akademisch. Der U-Wert von 0,14, das ist schon eine sehr, sehr gute Zahl. Also darüber müsste ich nichts mehr tun. Das macht auch keinen Sinn. Also für diejenigen, die den U-Wert jetzt nicht so einschätzen können, vielleicht nochmal so ein praktischer Hinweis. Wenn ich den U-Wert mal 10 nehme, dann habe ich in etwa den Heizölbedarf pro Quadratmeter und Jahr. Also überschlägig jetzt mal. Also das ist jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung. Wenn jetzt jemand zum Beispiel im Winter in den Süden flüchtet, weil es in Deutschland viel zu kalt ist und dann irgendwie auf Malle oder sonst irgendwo sitzt, der hat natürlich keine Energieverbräuche. Ja. Da passt diese Berechnung nicht. Aber beim normalen Wohnraumnutzung ist das so. Ich habe also dann zum Beispiel ein 1,4 Liter Dach. Ja, das kann man so durchaus sehen. Oder nochmal mal 10, dann habe ich die Kilowattstunden Energieverbrauch. Damit kann man den U-Wert so ein bisschen also qualifizieren. Überschläge, wie gesagt, bitte jetzt nicht das zu akademisch nehmen. Wenn ich jetzt nach dem Standard, nach dem Gebäudeenergiegesetz sanieren würde, ja, mit einem U-Wert von 0,24 hätte ich 2,4 Liter. Mhm. Also ich spare einen Liter Heizöl oder ja, letztendlich 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Was ja auch schon was ist. Also, und jeder, der heute sein Gebäude saniert, der sollte auf jeden Fall nach den Förderkriterien sanieren, weil er bekommt das bessere Dach. Mhm. ja, für weniger Geld und spart in Zukunft auch noch Energiekosten und trägt was zur Verbesserung des Klimas bei. Also, aber dann muss es auch gut sein. Also mehr macht dann auch keinen Sinn mehr, weil die Einsparung dann irgendwann auch verpufft.
Klar, dann gibt man ja viel mehr Geld aus, dass man eine höhere Dämmung hat und ja, dann ist es sowohl ökonomisch als auch nachhaltig nicht mehr.
Genau, das war im Prinzip nochmal so als abschließender Gedanke.
Das war ein sehr schönes Schlusswort, das würde ich jetzt auch so stehen lassen. Also Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag.
Ich danke dir auch. Vielleicht ergänzend noch, ja, woran erkenne ich einen guten Dachdecker? Ja, auch hier gibt zumindest mal einen Hinweis, das Innungszeichen. Ja, dann weiß man zumindest, dass diese Betriebe der Berufsorganisation angehören und auch gut ausgebildet sind. Ja, ich bedanke mich auch nochmal. Hat furchtbar viel Spaß gemacht. War toll und ja, hoffentlich vielleicht bis zum nächsten Mal.
Bestimmt. Schönen Nachmittag dir. Ciao.
Danke, ciao.
Falls ihr noch mehr zum Thema Bauen und Renovieren erfahren wollt, schaut gerne auf der Seite horabebauen.de vorbei oder auf Instagram unter familyhome_magazin.